Wenn wir über das Gebet nachdenken, dann ist das eigentlich das Hauptthema, das uns begegnet, der Wille Gottes. Und ich realisiere immer wie mehr, dass bei diesem Thema, mir persönlich geht es so, ist es oft so gegangen, dass ich Gebet vor allem unter dem Aspekt Zeitfaktor sehe. Wie wenn Gott einmal beurteilen würde, hast du so und so viele Stunden gebetet? Versteht ihr? Nur nach Zeitfaktor. Und das hat keinerlei Bedeutung bei Gott, der Zeitfaktor. Dass wir so und so viel Zeit erreicht haben werden einmal, wenn er uns beurteilt, wenn wir vor dem Richterstuhl Christi stehen. Dass er schaut, wie viele Stunden haben wir im Gebet verbracht. Nein, ich glaube es nicht. Gebet ist mehr als der Zeitfaktor. Gebet ist etwas ganz anderes. Das ist mir persönlich so wichtig geworden. Gebet hat alles zu tun mit dem Willen Gottes. Ich hoffe, dass uns dieser Punkt in diesem Text so richtig bewusst und wichtig wird. Ich möchte noch einmal die Verse 1 bis 4 aus Lukas 11 lesen. Es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war. Und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Da sprach er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns täglich unser nötiges Brot und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Es ist diese Anleitung eine Herausforderung für alle von uns, dass wir eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung eben zu einem Neuanfang im Gebet. Das soll unser Wunsch, unser Anliegen sein, wenn wir jetzt hier zu diesem Abschnitt gekommen sind im Lukas-Evangelium. Dass wir alle uns entscheiden, wir wollen einen Neuanfang machen im Gebet. Und dass wir von Herzen eben mitsprechen mit diesem Jünger: Herr, lehre mich beten. Wir können nirgends in so unserem Leben einen Neuanfang machen, wenn wir nicht im Gebet diesen gründen. Auch in der Gemeinde einen Neuanfang heißt ein Neuanfang im Gebet, durch Gebet. Und das sogenannte Vater unser oder unser Vater, das wir hier lesen, das behandelt die Grundlage oder die Voraussetzungen zum Gebet. Und da möchte ich betonen, nicht einfach zum Gebet, um eben unter Zeitfaktor eine Zeiteinheit auszufüllen. Nein, zum erhörlichen Gebet. Und das ist ja auch das, was der Jünger meinte. Er meinte doch sicher nicht einfach: Herr, lehre uns beten, so rein von den Äußerlichkeiten her, von der Methodik her, dass wir beten können. Sondern was meinte er? Herr, lehre uns beten, dass du unsere Gebete auch erhören kannst. Ich bin überzeugt, weltweit werden viele tausende Stunden im Gebet verbracht. Alles verlorene Zeit. Zu nichts nütze. Und hier haben wir diese Grundlagen nun aufgezeichnet. Was braucht es, damit wir erhörlich beten können? Von hier aus starten wir und wollen dann unser Leben lang weiter lernen zu beten. Dieses Gebet ist das Fundament. Und dieses Fundament wurde vom Teufel und seiner Kirche zu einer rituellen Formel degradiert. Dabei ist jeder einzelne Bestandteil dieses Gebetes des Herrn so wichtig und muss Realität werden in meinem Leben, damit ich empfangen kann, um was auch immer ich bitte. Das ist möglich. Es ist fast nicht vorstellbar, aber es ist möglich. Der Herr betont es siebenfach, dass wir empfangen sollen, um alles, um was auch immer wir bitten. Wir haben gesehen, wie der Herr Jesus seine Beziehung zum himmlischen Vater, wie er die gepflegt hat, als er hier auf der Erde war. Er konnte nicht einfach rasch seine Menschlichkeit ablegen und übers Wochenende sozusagen zurück in die himmlische Heimat gehen, um den Vater zu sehen. Er war ganz Mensch. Und trotzdem pflegte er eine intensive Beziehung zu seinem Vater. Ohne ihn mit ihm von Angesicht zu Angesicht sein zu können. Und wie tat er das? Im Gebet. Wir haben gesehen, wie viel Zeit, das er verbracht hat, im Gebet. Das Gebet ist Ausdruck unseres Glaubenslebens. Wir können nicht von einem reifen, tiefen Glaubensleben sprechen und überzeugt sein bei uns selber und wir haben kein Gebetsleben. Stimmt etwas nicht? Und das Gebet ist Ausdruck unserer Hingabe an Gott, an den Herrn Jesus. Es ist Ausdruck unserer Sehnsucht nach dem Herrn Jesus und nach der Gemeinschaft mit ihm. Und wir können es lernen, sagt uns das Wort Gottes. Wie dankbar können wir sein? Wir können lernen zu beten. Wir können lernen, das Wort Gottes betend zu lesen, betend durch den ganzen Alltag zu gehen. Es ist eben kein Zeitfaktor. Wir beginnen nicht und hören auf mit Gebet. Gebet kann sich durch den ganzen Alltag ziehen. Das ist eine herrliche Tatsache. Aber wir müssen das lernen. Es muss uns bewusst sein, das drückt ja das Lied auch so gut aus, das wir gesungen haben. Bewusst sein, dass aus uns selber heraus nichts Brauchbares kommt. Wir sind Kinder Gottes, wir sind gläubig geworden durch die Wiedergeburt. Und trotzdem besteht die Tatsache, dass wir als leeres Gefäß nichts Brauchbares produzieren können. Wir haben in uns selber nichts Gutes, nichts Bleibendes. Stellen wir uns das vor. In uns selber nichts, was ewig sein wird, was bleibend sein wird, von Wert sein wird. Und nichts, was für Gott, für den Himmel, für die Ewigkeit irgendeinen Wert haben könnte. Wir müssen oder besser, wir dürfen, wir sollen uns alles von Gott erbitten. Wenn wir so leer sind, unbrauchbar, er füllt alles ein. Alles. Und wir haben noch keine Vorstellung, was das bedeutet. Das, was er alles einfüllen kann. Aber er tut es nur, wenn wir ihn bitten. Er tut es nur, wenn wir ihn bitten. Und wir werden sehen heute, wenn wir ihn richtig bitten, dann erhört er. Er hat sich hundertfach gebunden an sein Wort. Er erhört. Wenn wir wenig bitten, werden wir einmal viel haben. Nein, nein. Wenn wir wenig bitten, werden wir in Ewigkeit wenig haben. Das lässt sich nicht ändern. Er hat es so festgesetzt. Um alles dürfen wir bitten. Wir wissen, dass das Lukas-Evangelium ja auch das Evangelium über das Gebet ist. Aber wir werden sehen, dass das Johannes-Evangelium die Weiterführung ist dieser Lektionen. Wie viele Stellen über das Gebet finden wir auch im Johannes-Evangelium. Wir wollen einmal aufschlagen, Johannes 5. Und da staunen wir über eine Tatsache. Johannes 5, Vers 19. Wir haben gesagt, wir sind aus uns selber völlig leer. Nichts Brauchbares für Gott. Und was der Herr Jesus als Mensch hier sagt. Johannes 5, Vers 19. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn, gemeint ist der Sohn Gottes, als Mensch, kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Ist das nicht erstaunlich, was der Herr hier sagt? Und verstehen wir nicht, warum viel besser so, warum er diese intensive Gemeinschaft mit dem Vater pflegte, um zu sehen, was der Vater tut. Und der Vater gibt ihm dasselbe zu tun. Und das hat er getan, der Herr Jesus. Und völlig logisch, wenn der Herr dann sagt im Johannes 15 zu seinen Jüngern. Johannes 15, Vers 5. Dieser bekannte Vers. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das meint außerhalb von mir. Er sagt, bleibt in mir, bleibt an mir, denn außerhalb von mir könnt ihr nichts tun. Das ist ein Vers über das Gebet, über erhörliches Beten. Wenn wir nicht an Christus angeschlossen bleiben, wenn wir nicht in ihm bleiben, dann können wir beten, bis wir schwarz werden. Er wird nicht hören. Er wird nicht hören. Wir dürfen und wir sollen für alles in unserem Leben bitten. Und bitten heißt nichts anderes als nach dem Willen Gottes fragen. nach dem Willen Gottes trachten. Wir sind noch einmal in Johannes 5 und lesen noch den Vers 30. Da sagt der Herr Jesus wieder, ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich. Er meint damit mit dem Richten, Krineo, das griechische Wort, so beurteile ich. Oder so entscheide ich. Wie viele Entscheidungen treffen wir tagtäglich? Ist hier gemeint mit dem Richten, nicht, dass wir eine falsche Vorstellung haben. Wie ich höre, so entscheide ich, so beurteile ich eine Situation. Und mein Gericht, also meine Beurteilung, meine Entscheidung ist gerecht oder recht. Die Kaios kann man das auch übersetzen. Ist richtig. Meine Entscheidung ist richtig. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Und so, solche Aussagen treffen wir häufig im Johannesevangelium. Vers Kapitel 6, 38. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Kapitel 8, Vers 28 am Schluss. Und ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Und der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällt. Das ist der Schlüssel zu erhörlichem Gebet. Und es gibt keinen anderen. Es gibt keinen anderen Weg, als durch diesen Schlüssel hindurchzugehen. Gebet heißt, den Willen Gottes erstreben, suchen, tun wollen, tun. Das ist die Grundlage von erhörlichem Gebet. Das Wohlgefallen und den Willen des Vaters suchen. Wie denken wir oft über Gebet? Dann kommen uns alle möglichen Gebetslisten in den Sinn. Bitten, 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 bitten. Anliegen. Wir haben so viele Anliegen. Ja, und wir dürfen sie alle bringen. Alle haben. Aber es geht nicht um unsere Anliegen im Gebet. Es geht nicht um uns. Es geht nicht um unsere Wünsche. Es geht immer um den Willen Gottes. Im Gebet geht es immer um den Willen Gottes. Lukas 11, Vers 2. Dieser gewaltige Vers, diese Grundlage, wenn wir das nur begreifen. Wenn wir das nur begreifen. Da sprach er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht. Unser Vater, derjenige in den Himmeln, heißt es wortwörtlich. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Mit diesem Vers ist eigentlich alles gesagt, was wirklich wichtig ist zum Thema erhörliches Gebet. Es ist die Bitte um drei Dinge. Und damit ist alles Nötige gesagt. Die Bitte um den Namen Gottes. Die Bitte um das Reich, das heißt die Herrschaft Gottes. Und die Bitte um den Willen Gottes. Und der Herr beginnt mit einer Befehlsform. Wenn ihr betet, so sprecht. Das ist in Befehlsform aufgeschrieben. So sollt ihr sprechen. Und damit meint er natürlich die Haltung haben in eurem Herzen. Wenn ihr betet, so sprecht: unser Vater. Wir haben darüber, über diese Anrufung, das letzte Mal schon gesprochen. Wenn wir wirklich Gottes Kinder sind, so werden wir uns immer an Gott wenden als unser Vater. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir dürfen uns und wir werden uns, wenn wir seine Kinder sind, immer an ihn wenden, ja, schon als der heilige, allmächtige, große Gott, aber immer unter dem Aspekt unser Vater, unser Vater. Das ist das Wesen des Gebetes, versteht ihr? Das ist im Gebet enthalten. Was ist Gebet? Gebet ist, wenn ich sage: mein Vater. Auch wenn wir von unserer Haltung her seine Diener und Knechte sind und sogar unnütze Knechte, so dürfen wir doch immer als seine Kinder zu ihm kommen im Gebet und wissen, dass er unser Vater ist. Was für ein Unterschied! Ob Gott mein Vater ist oder ob Gott der allmächtige, heilige Gott ist, voller Gerechtigkeit, der mein, sobald ich ihm begegnen würde, mein Richter sein wird. Nein, er ist mein Vater. Das ist eine ganz wichtige Grundlage des Betens. Wir können uns das ein bisschen vorstellen, vielleicht hat jemand von euch auch schon einen ganz schweren Gang vor sich gehabt. Eine ganz ernsthafte Sache, vielleicht eine sehr wichtige, große Prüfung oder vor ein Gericht, vor eine Staatsanwaltschaft, irgend so etwas. Ein schwerer Gang, der uns schlaflose Nächte bereitet. Und wir wissen nicht, was uns wirklich erwartet. Und der Tag kommt, der Zeitpunkt kommt. Und wir sind frühzeitig dran und wir gehen dort hinein, in diesen Raum. Und da sitzt ein ganzes Gremium. Und plötzlich, wir haben es nicht gewusst, sitzt da unser geliebter Vater in diesem Gremium. Ist das nicht ein gewaltiger Unterschied? Als wenn es alles uns distanzierte, hohe Persönlichkeiten wären. Und da sitzt mein geliebter Vater. Unser Vater. Das ist die Grundlage unseres Gebetes. Und auch wenn er da sitzt, in diesem Gremium, mein himmlischer Vater weiß, wie er mit meiner Schwachheit, es gibt ja einen Grund, dass ich vor dieses Gremium treten musste. Er weiß, wie er mit meiner Schwachheit, mit meiner Unvollkommenheit, Sündenanfälligkeit zum Ziel kommen wird. Denn er ist mein geliebter Vater. Jetzt haben wir noch drei Stichworte im Rest dieses Verses 2 hier. Stichworte, die alle drei untrennbar sind. Ja, eigentlich eine große Einheit darstellen. Nämlich sein Name, sein Reich, seine Herrschaft und sein Wille. Wir wissen ja, dass der Sohn und der Vater eins sind. Das ist auch so eine tiefe geistliche Wahrheit, die das Johannesevangelium uns so deutlich anzeigt. Johannes 10, Johannes 12, Johannes 14. Ich und der Vater sind eins. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wenn wir hier jetzt also vom Name, vom Reich und vom Willen Gottes lesen, so meint dies ebenso natürlich Name, Reich und Wille Jesu Christi, unseres Herrn. Der Herr Jesus lehrt ja nachher eben im Johannesevangelium sehr intensiv weiter über das Gebet. Und zwar, dass wir in seinem Namen beten, bitten sollen. So kann man die Lehre des Herrn im Johannesevangelium auf eine Kurzform zusammenfassen. Was ist das Wesentliche seiner Lehre dort über das Gebet? In seinem Namen zu beten. Und das genau Gleiche lehrt er aber auch hier, an dieser Stelle in Lukas 11. Und zwar sehr, sehr intensiv lehrt er diese Tatsache. Wenn wir wissen, was es bedeutet, im Namen Jesu zu beten, steht uns alles offen. Alles. Wenn wir lernen, im Namen Jesu zu beten, stehen uns alle himmlischen Konten offen zum Abheben, so viel wir wollen und brauchen. Und es wäre noch viel mehr vorhanden. Wie möchten wir lernen, im Namen Jesu zu beten? Sein Name, er beinhaltet alles Göttliche. Seine Erhabenheit, seine Majestät, enthalten in seinem Namen. Seine Autorität und Allmacht, enthalten in seinem Namen. Seine Herrlichkeit, sein Wesen ist enthalten in seinem Namen. Und was ist sein Wesen? Sein Wesen ist Liebe und Wahrheit und Heiligkeit. Gerechtigkeit. Alles enthalten in seinem Namen. Und weiter enthält sein Name seine Herrschaft. Seine Herrschaft. Die Tatsache, dass er Herr ist über alles. Und damit sein Reich ist enthalten in seinem Namen. Und zum Schluss enthält sein Name etwas, das ist für uns überaus wichtig. Überaus wichtig. Sein Name enthält seinen Willen. Seinen Willen. Wenn wir über den Willen Gottes nachdenken, dann sollte für uns nichts Erstrebenswerteres mehr sein auf dieser Erde. Nichts Faszinierendes mehr als der Wille Gottes. Der Wille Gottes. Wenn wir denken, was der Herr Jesus über den Willen Gottes dachte. Er hat gesagt, auch wieder im Johannesevangelium, von seinem Willen lebe ich. Der Wille Gottes tun ist meine Speise, Tag und Nacht. Es sollte für uns nichts Erstrebenswerteres geben, als der Wille Gottes in meinem Leben, für mich. Was er will. Mit seinem Namen ist gemeint seine Herrschaft, eben sein Reich und sein Wille. Und wir verstehen schon ein bisschen besser, in seinem Namen lehrt er uns beten. Gemäß seinem Willen. entsprechend der Tatsache, dass er die Herrschaft hat. Das muss die Grundlage unseres Betens sein. In seinem Namen. Unsere Bitten müssen ausgerichtet sein, wenn wir wirklich im Namen Jesu bitten, dann müssen diese Bitten ausgerichtet sein auf seinen Namen, ausgerichtet sein auf seine Herrschaft, ausgerichtet sein auf seinen Willen. Und jetzt merken wir einen ganz zentralen Punkt über das Gebet. Nicht unsere Anliegen, nicht unsere Bedürfnisse stehen im Zentrum. Wow, das ist mir neu, ganz groß und wichtig geworden. Nein, sein Name, seine Herrschaft, sein Wille stehen im Zentrum, wenn wir beten. Und damit sind wir auch schon bei der wichtigsten Ursache für die Gebetslosigkeit angelangt. Der wichtigste Grund, warum viele, leider die meisten der Christen, enttäuscht aufhören mit einem intensiven Gebetsleben. Es fruchtet das nichts, weil sie im Zentrum sind. Ihre Anliegen, ihre Wünsche, ihre Bedürfnisse und nicht der Name Gottes und nicht das Reich Gottes, die Herrschaft und nicht der Wille Gottes. Alle von uns Gläubigen, bin ich überzeugt. Also, es gibt vielleicht Geschwister, auf die das nicht zutrifft, aber die allermeisten von uns haben in Bezug auf das Gebet diese zwei dramatischen, gigantischen Probleme. Und wir können, ich brauche nicht umsonst solche starken Worte, wir können das nur erahnen, wenn wir dann nachher im Johannesevangelium die Gebetsverheißungen lesen vom Herrn Jesus. Wir haben wirklich gigantische Probleme mit dem Gebet. Und das erste dieser Probleme ist, wir beten viel zu wenig. Wir beten viel zu wenig. Das heißt, ich habe vorher gesagt, wir treffen hunderte von Entscheidungen tagtäglich. Und wir entscheiden und tun viel zu viel selber. Wir haben gelernt, in aller Selbstverständlichkeit, wir mussten es nicht lernen, es ist unser Fleisch, in unserem Fleisch verankert, in aller Selbstverständlichkeit selber zu entscheiden. Aber das kann nicht so sein im neuen Menschen, im Kind Gottes. Wir entscheiden und tun viel zu viel selber, ohne gebetet zu haben. Und dadurch denken und tun wir viel zu oft, was uns selber gerade gut und richtig erscheint. Was in unseren Augen richtig ist. Und wir umgehen damit seinen Namen, seine Herrschaft und seinen Willen. Das ist katastrophal. Im Leben als Jünger Jesu. Katastrophal. Und das zweite gigantische Problem bei den meisten von uns in Bezug auf das Gebet. Wenn wir beten, dann bitten wir oft nicht wirklich in seinem Namen. Das heißt, unterworfen, hingegeben unter seine Herrschaft. sein Reich. Und wir beten nicht wirklich als seine Jünger, die in seinem Willen leben wollen. Man kann nicht im Namen Jesu beten. Natürlich, man kann es immer vor und nach dem Gebet als Formel anhängen. Im Namen Jesu bete ich Amen. Natürlich können wir das, aber es nützt nichts, wenn es nicht Realität ist. Man kann nicht im Namen Jesu beten und im Eigenwillen leben. Das geht nicht. Frust, Frustration am Schluss. Gott hört nicht. Gott handelt nicht. Ich wachse nicht, nur rückwärts. Man kann nicht im Namen Jesu beten und im Eigenwillen leben. Schlagen wir wieder Johannes auf, Johannes 9, Vers 31. Ein Grundsatz zum Gebet, was der Herr hier sagt. 9,31. Wir wissen aber, dass Gott nicht auf Sünde hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich, deine Herrschaft komme in meinem Leben. Dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden in meinem Leben. Den hört er, der den Willen Gottes tut. Versteht ihr? Darum kann ich sagen, Leute können beten, bis sie schwarz werden. Es nützt nichts, wenn sie in der Sünde leben. Es nützt nichts. Schlagen wir auch 1. Johannes 3 auf. 1. Johannes 3, 21 und 22. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Im Gebet ist auch gemeint. Und was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Sein Name, seine Herrschaft, sein Wille. Was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm. Oder die bekannte Stelle aus Jakobus, wir lesen sie nicht aus Zeitgründen, Jakobus 4. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und wenn wir empfangen, so wollen wir es für das Falsche brauchen. In unseren Lüsten. Seinen Namen umgehen, seine Herrschaft umgehen, seinen Willen umgehen. Funktioniert nicht. Gebet funktioniert nicht so. In seinem Namen zu bitten, ist eigentlich dasselbe wie an seinen Namen glauben. Ist nur eine andere Formulierung. Glauben bedeutet, ich unterwerfe mich mit allem ihm, seiner Herrschaft, seinem Willen, seinem Namen. Und in seinem Namen bitten tut genau das. Es ist dasselbe wie Hingabe an Gott, Hingabe an Jesus Christus, an seinen Willen, die Hingabe. Gebet ist Hingabe, erhörliches Gebet ist Hingabe an Christus. Ist dasselbe wie ihm gehorchen. Ist dasselbe wie mich selber verleugnen. und mein Kreuz auf mich nehmen, tragen und dem Herrn Jesus nachfolgen. Ist dasselbe wie das, was Maria tat im Kapitel 10, 39. Sich zu den Füßen Jesu setzen und nur eine Sehnsucht zu kennen, den Willen dieses Herrn. All das drückt der Herr Jesus aus, wenn er hier die Jünger lehrt. So sollt ihr sprechen: Unser Vater, geheiligt werde dein Name. Wo? Das ist ja ein Wunsch. Er soll geheiligt werden, dein Name. Wo denn? Irgendwo unsichtbar, mystisch in der ganzen Welt, durch die Schöpfung oder so. Soll er geheiligt? Nein! Durch mein Leben, durch meinen Wandel werde er geheiligt. Jetzt geht es plötzlich um mich. Geheiligt werde dieser Name in meinem Leben, durch meinen Wandel. Wir wissen, dass Gott heilig ist. Wir wissen, dass die Menschen fast immer gleich reagiert haben, wenn sie direkt mit der Heiligkeit Gottes konfrontiert wurden. Sie sind auf ihr Angesicht gefallen, vor ihm niedergefallen, haben sich gedemütigt in Staub und haben Gott angebetet, ihm allein die Ehre gegeben. Das löst die Gegenwart, die physische Gegenwart der Heiligkeit Gottes aus. Dass wir niederfallen und ihm allein die Ehre geben. Ob es nun Gott der Vater ist oder Gott der Sohn, der Auferstandene, der Verherrlichte, das Lamm Gottes im Himmel. Und dann sagt uns der erste Johannesbrief, dass wir in seine heilige Gegenwart eintreten dürfen, dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit diesem Gott, mit diesem heiligen Gott, mit seinem Sohn Jesus Christus und miteinander als Geschwister Gemeinschaft haben dürfen und dann die völlige Reinigung durch das Blut Jesu erfahren in dieser Gemeinschaft im Licht. Und dass dies zur vollkommenen Freude führt. Zu vollkommener Freude führt. 1. Johannes 1, 3 bis 7. Geheiligt werde dein Name, heißt also dem heiligen Gott, dem Vater, Gott, dem Sohn, alle Ehre zu geben. Wie denn? Wie können wir wirklich Gott alle Ehre geben? Indem wir seinen Willen tun. Ganz einfach. Nichts Religiöses, nichts Großes, Rituelles, Mystisches, Gott alle Ehre zu geben. Nichts mit Lobpreis oder weiß ich irgendetwas in die Richtung. Nichts. Ihn anbeten, im Geist und in der Wahrheit, heißt nichts anderes als Gottes Willen tun. Beten in seinem Namen heißt nichts anderes als Gottes Willen suchen, um ihn zu tun. Es heißt auch nicht im Namen Jesu beten: Es würde mich schon noch interessieren, Gott, was dein Wille wäre, was du sagen müsstest dazu. Und im Herzen weiß ich, werde dann meinen tun. Das ist auch nicht im Namen Jesu beten. Wir geben ihm nicht die Ehre, wenn wir unseren Eigenwillen leben, uns ihm nicht wirklich hingeben, unterwerfen. Beten bedeutet den Namen Gottes heiligen, weil sein Name, sein ganzes Wesen heilig ist. Seinen Willen suchen, weil sein Wille heilig ist und immer richtig ist. Wir haben so viel Grund, immer den Willen Gottes zu suchen, weil dieser Wille so etwas Gewaltiges ist. Es gibt nichts Besseres für uns als der Wille Gottes. Dieser Wille ist absolut vollkommen und dieser Wille allein führt uns zur Fülle des Lebens, hier und in alle Ewigkeit. Der Wille Gottes. Der Herr Jesus lehrt dies so konkret eben im Johannesevangelium. Er leitet uns dort immer wieder an, in seinem Namen, im Namen Jesu zu beten, dass wir uns ihm allein unterwerfen, seinen Willen suchen mit unseren Bitten, ist gemeint. Und er meint es sehr ernst damit, weil er erwähnt es kurz hintereinander 7-mal. 7-mal gibt er eine Gebetsverheißung in Johannes 14, Kapitel 14 bis 16. Gebetsverheißungen, die sind einfach unfassbar. Die sind so schockierend groß. Dieses Angebot ist so unerhört, was er uns dort sagt. Es ist so unerhört groß, das Angebot, das der Herr uns dort gibt, dass wir es schlichtweg gar nicht glauben, wage ich mal zu behaupten. Oft gar nicht glauben. Und darüber hinweggehen, weil wir keine Ahnung haben, wie wir diese Verheißungen je sich erfüllen sehen in unserem Leben. Und wir geben frustriert auf. Sie sind so unglaublich. Und die unfassbare Größe dieser Verheißungen ist vorgeschattet. Im Alten Testament, durch viele Begebenheiten. Raphael hat eine davon gelesen. Aber auch vorgeschattet in einem Buch, das ich wahrscheinlich noch nie zitiert habe in irgendeiner Predigt. Welches Buch könnte das sein? Aus dem Alten Testament. Ich bin ziemlich sicher, das habe ich noch nie zitiert. Das Buch Esther, dort wollen wir aufschlagen. Esther 5. Diese große Notsituation, die sich ergeben hat, dort im Persischen Reich. Und Esther wurde Königin, ja. Und wir wissen, der Name Gott kommt nicht ein einziges Mal vor im Buch Esther. Aber hier so eine eindrückliche Vorschattung von dem, was der Herr Jesus im Johannesevangelium über das Gebet lehrt, über die Gebetsverheißung. Esther 5, Vers 3. Esther erscheint vor dem König mit einem Anliegen. Da sprach der König zu ihr: Was hast du, Königin Esther? Und was begehrst du? Es soll dir gewährt werden, und wäre es auch die Hälfte des Königreiches. Das ist genau das, was der Herr Jesus seine Jünger lehrt über das Gebet. Es spricht der König zu uns. Was hast du, mein Kind? Und was brauchst du? Was möchtest du? Es soll dir gewährt werden. Und wäre es auch die Hälfte meines Königreiches. Im Neuen Testament der einzige Unterschied ist, dass es im Neuen Testament noch nach oben geöffnet wird. Es gibt keine Begrenzung mit der Hälfte eines Königreiches. Nach oben geöffnet lesen wir das Vertrauen, das ein Paulus hatte in seinen Gott. Er drückt es aus an die Epheser. Epheser 3, Vers 20. wo er diesen herrlichen Abschnitt abschließt mit einem Lob Gottes, dass ihm die Ehre sei in der Gemeinde, in Jesus Christus. Und er sagt ihm, eben dem aber, dem Vater meint er, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen. Es gibt keine Begrenzung mehr nach oben. Und wenn Esther um die Hälfte des Königreiches gebetet hätte, sie hätte es bekommen. Und der Herr sagt uns, dass wir bitten sollen in seinem Namen. Und dass der Vater uns geben würde, was auch immer wir bitten. Selbst wenn es die Hälfte des Königs, nein, ohne Begrenzung, ohne Begrenzung. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen. Das ist unsere Anleitung zum Gebet durch den Herrn im Johannesevangelium. Und wir wollen das nächste Mal diese Stellen anschauen und das noch einmal vertiefen, wie wir denn dazu kommen, zum erhörlichen Gebet. Es nützt ja nichts, wenn wir bitten und bitten und bitten und nichts passiert, weil wir die Voraussetzungen nicht erfüllen, weil wir nicht in seinem Namen, gemäß seiner Herrschaft, gemäß seinem Willen bitten. Wenn wir das entdecken, gemäß seinem Namen, seinem Willen, seiner Herrschaft zu bitten, haben wir keine Begrenzung, was auch immer wir bitten. Ich möchte noch beten. Wir danken dir, du treuer Herr, dass du uns so reich beschenkt hast, dass wir Kinder des Allerhöchsten sein dürfen, dass wir dich, Herr Jesus, annehmen durften, so viele ihn aber annahmen, denen gab er das Vorrecht, Gottes Kinder zu heißen, denen, die an seinen Namen glauben. Und dass wir dich haben dürfen jetzt, dass wir bleiben dürfen in dir, glauben dürfen an deinen Namen, bitten, beten dürfen in deinem Namen, Herr Jesus. Wir danken dir für alles, was du uns gegeben hast und dass du uns auch uns, die wir manchmal so lernresistent sind, dass du auch uns lehren möchtest zu beten in deinem Namen, Herr. Bitte, sprich du weiter durch dein Wort zu meinem Herzen über das Gebet, zu unseren Herzen. Herr, hilf, dass es ganz praktisch wird in unserem Alltag, dass wir in allem deinen Willen suchen, in unseren großen Fragen zu unserer Zukunft, zu deiner Absicht für unser Leben, aber auch in unseren kleinen Alltagsfragen deinen Willen suchen. Herr, wir wissen, es gibt nichts Besseres für uns als dein Wille. Und wir haben die Wahl, unseren Willen zu tun. Aber wir tragen auch die Konsequenzen darüber, wenn wir am Schluss leer ausgehen. Oder wir haben die Wahl, deinen Willen, um jeden Preis deinen Willen tun zu wollen. Und einzugehen in eine Herrlichkeit über alle Maßen. Herr, hilf uns, dass wir in allem nach deinem Willen streben und trachten, ihn suchen und ihn tun. Amen.